das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Den ersten Tag nach dem Urlaub stellt man sich ja am liebsten so vor. Man wird freundlich begrüßt in der Firma, erzählt sich gegenseitig, was man so erlebt hat. Und dann fängt die Arbeit nicht gleich mit dem Schwersten an. Ganz so ist der erste Arbeitstag für Friedrich Merz heute nicht gelaufen. Er besuchte Hürtgenwald, um sich bei den Einsatzkräften zu bedanken, die das größte Feuer in der Geschichte Nordrhein-Westfalens erfolgreich eingedämmt und schließlich auch gelöscht hatten. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte, die man hätte feiern können, denn bedrohte Ortschaften kamen nicht zu Schaden und die Zusammenarbeit von Feuerwehrleuten, Landwirten, Soldaten, Ehrenamtlichen war wirklich beeindruckend. Stattdessen musste Merz sich rechtfertigen, warum er nicht früher gekommen ist, obwohl er damit offenbar einer Bitte des Landrats gefolgt war. Caroline Hoffmann.
Sie sind unendlich dankbar, dass ihre Häuser noch stehen. Jürgen Falder und Florian Maul sind in Gai in der Eifel aufgewachsen. Das Feuer hat ihr Dorf nur knapp verschont. 2 Tage waren sie evakuiert.
Ich stand im Nachbarort, da durfte man ja noch hin. Da habe ich mehr oder weniger den ganzen Tag auf der Straße gestanden und darüber geguckt. Und immer nur, das ging wo, immer so, immer so, immer so. Das war also echt zwischenzeitlich scheiße, bitte nicht. Ne?
Dass der Bundeskanzler nun ihr Dorf besucht, findet Florian Maul grundsätzlich gut.
Wenn er das macht, dann hat das ja auch wirklich eine Bedeutung irgendwie. Ne? Und ja doch, also so ganz spurlos oder geht das nicht an einem vorüber. Ne?
Und dann ist Merz da. Zuerst lässt sich der Kanzler die Auswirkungen des Brandes im Hürtgenwald zeigen. Dann kommt er ins Dorf, um den Helferinnen und Helfern zu danken, die Tag und Nacht im Einsatz waren.
Der Feuerwehr, der Bundeswehr, dem THW, allen Blaulichtorganisationen, die mitgeholfen haben, aber auch der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft. Ohne die Zusammenarbeit zwischen allen diesen Beteiligten wäre das nicht so glimpflich ausgegangen.
Doch Friedrich Merz ist hier nicht allen willkommen. Die Linke hat zu einer Demonstration aufgerufen. Schon seit Tagen wird der Bundeskanzler kritisiert, in den sozialen Medien, von der Opposition, von Betroffenen vor Ort. Er komme viel zu spät. Ruth Wilms hat den Waldbrand miterlebt.
Jetzt, wo alles gelöscht ist, alles erledigt ist, die ganzen Helfer, denen man ja danken möchte, auch alle nicht mehr da sind, jetzt erst aufzutauchen, das ist definitiv zu spät.
Doch der Kanzler sagt, er sei dem Wunsch des Landrats gefolgt.
Wir haben in der Tat am vorletzten Wochenende mehrfach miteinander telefoniert. Und ich habe angeboten, hierher zu kommen. Aber sie haben gesagt, kommen Sie danach. Und dann habe ich gesagt, so schnell wie möglich komme ich gern.
Am 13. August brach das Feuer im Hürtgenwald aus. Rund 300 Hektar Wald haben hier gebrannt. Das entspricht etwa 420 Fußballfeldern. Es ist der größte Waldbrand in Nordrhein-Westfalen seit Datenerfassung. Am Donnerstag konnte das Feuer endgültig gelöscht werden.
Und ich will allen Leugnern des Klimawandels sagen, schauen Sie sich das genau an, was hier passiert ist. Das ist der Klimawandel. Wir werden alles tun, um den Klimawandel zurückzudrängen, aber wir müssen auch mit dem Klimawandel leben.
Welche Maßnahmen jetzt genau ergriffen werden sollen, sagt der Kanzler nicht.
Oben ist einiges aufzuforsten, das ist unsere Heimat letzten Endes hier. Und da werden wir dann sehen, was im Nachgang passiert.
Jürgen Falder hofft, dass sein Dorf und der Hürtgenwald von der Politik nicht vergessen werden.
Das war Tag 1 nach dem Kanzlerurlaub. Als er in Urlaub fuhr, schien die Regierung ja auf Reformkurs zu sein. Dann machten, während er weg war, CDU-Ministerpräsidenten Front gegen die Reformen. Fragen wir nach im Hauptstadtstudio bei unserem Korrespondenten Demian von Osten. Demian, was hat sich verändert nach 3 Wochen Urlaub?
Ja, Sie haben es angedeutet, die Rentenreform hatte der Bundeskanzler eigentlich schon fast ein Häkchen dran gemacht, dass er gedacht hatte, diese Vorschläge der Rentenkommission, die müssen wir jetzt einfach nur noch umsetzen und war sich da eigentlich auch mit der SPD-Führung einig. Dann gibt es ausgerechnet Rückenwind von CDU-Ministerpräsidenten im Osten und aus Teilen der SPD ohnehin. Das heißt, dieses Häkchen, das ist nicht mehr so fest dran, wie es eigentlich gedacht war. Zudem stehen große andere Themen an, die Pflegereform beispielsweise, weil die Pflegeversicherung Milliardenverluste macht, auch das drängt. Ein neuer Haushalt muss her. Und in seiner Sommerpause dürfte auch der Bundeskanzler mitgekriegt haben, dass der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt immer mehr an Fahrt aufgenommen hat und auch deutschlandweit wahrgenommen wird, dass es dort um eine sehr entscheidende Wahl geht am 6. September, weil die AfD in Umfragen führt. Nicht zuletzt ist dann auch noch die Frage der Wirtschaftslage sehr entscheidend. Gerade diese Woche gab es einen Brandbrief von Unternehmen, Unternehmen aus Süddeutschland, die den Kanzler auffordern, doch jetzt endlich seine Versprechen einzuhalten. Also das ist eine ganze Menge, was zu tun ist für die Zeit nach dem Urlaub.
Ja, also viel Gegenwind in der Zeit. Jetzt geht die Arbeit wieder los. Eine Kabinettsklausur ist ab Dienstag geplant. Was ist da zu erwarten?
Ja, eine zweitägige Klausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. Und dort will man sich vor allen Dingen der Wirtschaft widmen, der Frage, wie kann man wieder Wachstum erzeugen, insbesondere in neuen Technologien. Deutschland solle auch im KI-Zeitalter zu einer führenden Wirtschaftsnation werden oder es bleiben. Das ist das Ziel, was man aus Regierungskreisen hört. Und dafür hat man sich auch externe Hilfe eingeladen. Der Siemens-Chef etwa kommt und auch Chefs von KI-Unternehmen und Start-ups, die einen Input geben sollen für das Kabinett, also die Minister und den Bundeskanzler. Es geht aber auch noch um Themen wie Wohnungsbau oder Bürokratieabbau. In 2 Tagen will man da also den Fahrplan für die nächsten Monate festzurren.
Demian, vielen herzlichen Dank und guten Abend nach Berlin. In repräsentativen Umfragen vor der Wahl, die wir regelmäßig durchführen in Sachsen-Anhalt, ist die AfD stärkste Partei. Regieren könnte sie danach aber nicht, denn dazu fehlen ihr die Partner. Trotzdem wird der Wahlkampf von einigen Parteien so geführt, als stünde eine Machtübernahme der AfD unmittelbar bevor. Die einen hoffen offenbar, das dadurch herbeireden zu können, und die anderen glauben damit, abschrecken und Wähler für sich gewinnen zu können. Sicher ist, Umfragen sind keine Vorhersagen, können sie gar nicht sein, weil ein sehr großer Teil der Wahlberechtigten erst ganz zum Schluss entscheidet, ob überhaupt und wen sie wählen. Auch 2 junge Erwachsene, die Justin Andrea im Harz getroffen hat, beschäftigt die Frage, ob die AfD eines Tages regiert. Ein Szenario, das möglich, aber wie gesagt, zumindest nach den Umfragen nicht das Wahrscheinlichste ist.
Es ist so ein wahnsinnig sensibles Thema. Das kann einen Familie kosten, Freunde kosten, Job kosten.
Wenn ich jungen Menschen Wernigerode beschreiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, das ist nichts für dich.
2 junge Sachsen-Anhalter, 2 Perspektiven. Melina ist Hettstedts erste Kupferkönigin. Die 21-Jährige repräsentiert eine Stadt, die einst durch den Kupferabbau reich wurde, auch wenn es mit dem Reichtum längst vorbei ist.
Unsere ländliche Region hier in Mansfeld-Südharz und Sachsen-Anhalt sorgt eher dafür, dass junge Leute erstmal weggehen, um zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Viele kommen aber danach auch wieder hierher.
Melina ist gar nicht erst weggegangen, denn sie lebt gern hier. Bei der Gemeinde hat sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten gemacht. Nun arbeitet sie auf einer befristeten Stelle, unter anderem in der Stadtbibliothek. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, immer wieder wird sie auch in der Bibliothek zum Thema.
Sobald man mit einem Leser so in Kontakt kommt, wird es eigentlich schnell politisch. Dann fallen dann schnell Kommentare wie, Mensch, na, mal sehen, wie lange es die Bibliotheken noch gibt.
Viele haben Angst, die AfD könnte bei Bildung und Kultur kürzen. Doch die AfD deshalb von der Regierung fernzuhalten, das fände Melina undemokratisch.
Man muss dem Ganzen eine Chance geben. Wenn das Volk so wählt, dann soll diesem Willen auch entsprochen werden. Egal, was dabei rauskommt.
Ortswechsel Wernigerode im Harz. Hier lebt Hermann, 25. Auch er liebt seine Heimat. So sehr, dass er sie sich hat tätowieren lassen.
Also ich habe hier das Schloss von Wernigerode. Das habe ich mir auch hier in Wernigerode stechen lassen. Und hier auch noch den Harz, also mit dem Brocken und den üblichen Fichten. Der Harz, das sind einfach meine Wurzeln.
Auf dem historischen Marktplatz viele junge Familien. Doch der Eindruck täuscht, sagt Hermann. Jungen Menschen werde hier kaum etwas geboten.
Der Großteil, den man hier an Leuten in der Wernigeröder Innenstadt sieht, sind einfach Touristen, ja, die hierher kommen. Das sind auch junge Leute, das sind auch junge Familien, aber die bleiben eben nur für eine Woche.
Hermann kann sich inzwischen vorstellen, aus Wernigerode wegzuziehen. Denn sein Beruf wird überall gebraucht. Er ist Pflegefachmann auf der Intensivstation. Seine Kollegen kommen aus Ägypten, Mexiko, Indien. Der Gedanke an eine AfD-Regierung macht Hermann Angst.
Also wenn ich daran denke, wir fahren hier eine viel restriktivere Migrationspolitik. Und
haben diese ganzen Leute nicht mehr, die dieses System vorm Kollaps bewahren. Und dann sind die alle weg. Da schauen wir wirklich ins Loch. Also das wird echt eine Herausforderung ohne diese ganzen Menschen.
Aus Sachsen-Anhalt wegziehen, für Melina kommt das nicht in Frage, obwohl sie Schwierigkeiten hat, eine unbefristete Stelle im öffentlichen Dienst zu finden.
Als ich die Ausbildung angefangen habe, höre ich jetzt noch meine Eltern im Ohr sitzen, die sagen, Mensch, da hast du aber einen sicheren Job abbekommen. Nee, leider nicht. Das hat sich geändert.
Mit ihrem Partner baut Melina ein Haus in der Umgebung von Dessau. Das Dorf packt mit an, sagt sie. Doch wenn es um Politik geht, bekommt die Gemeinschaft schnell Risse.
Wir waren im Mai als recht große Truppe zusammen auf dem Sputnik Spring Break zum Festival. Und dann kam auch dieses Politikthema auf den Tisch und dann wurde das laut und dann fliegen die Becher. Ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Wie können wir uns nur wegen der Politik so spalten?
In Hermanns Freundeskreis hat sich die Spaltung längst vollzogen.
Wir sind da zum Glück alle so ziemlich einer Meinung, aber das hat sich natürlich auch rausselektiert. Mittlerweile ist das hier auch in der Region häufig so, habe ich von vielen Leuten gehört, dass man sich auch Freunde aussucht unter diesen Kritikpunkten. Und mit jemandem, der da politisch eine völlig andere Meinung hat als ich, ist es auch, glaube ich, schwierig, wirklich aktiv befreundet zu sein.
In einem sind sich Melina und Hermann einig. In Sachsen-Anhalt muss sich etwas verändern. Die Frage ist nur, wie?
Mehr dazu im Format Akkurat auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. In 10 Sekunden bricht zusammen, was in vielen Jahrhunderten aufgebaut wurde. Das italienische Amatrice vor 10 Jahren nach den ersten Stößen des gewaltigen Bebens. Monatelang bebte die Erde damals nach, bis der Ort endlich zur Ruhe kam. Wie viele Generationen braucht es, um das wieder aufzubauen? Amatrice liegt in Mittelitalien auf 1000 Metern Höhe in einer Bergregion, die eine der aktivsten Erdbebenzonen Europas ist. Ein Jahrzehnt nach dem Beben ist das Stadtbild immer noch geprägt von Baustellen und Ruinen. Verena Schelter.
Mario Sanna hat nur noch wenig Zeit. Gleich beginnt in Rieti, südwestlich von Amatrice, ein Konzertabend, den er organisiert hat. Doch dann gibt es diesen einen Moment des Innehaltens. Ein Lied, geschrieben für seinen Sohn Filippo. Filippo ist immer bei uns. Dieser Konzertabend ist eine Gedenkveranstaltung, denn Filippo ist vor 10 Jahren ums Leben gekommen. Wenige Stunden zuvor. Wir treffen Mario und seine Frau Stefania zu Hause. Sie wollen erzählen, was damals passiert ist. Um 3.36 Uhr morgens hörten wir diesen Lärm. Es war, als würde ein Zug durch einen Tunnel rasen. Es war sehr laut. Das war das eine. Und dann begannen die Wände zu bröckeln und das Haus einzustürzen. In der Nacht auf den 24. August 2016 erschüttert ein Erdbeben die Region um den Ort Amatrice. Ich bin um das Bett herumgegangen, um auf den Flur zu gelangen und zu Filippos Zimmer zu gehen. Und bin 2 Meter in die Tiefe gestürzt, weil der Boden nicht mehr da war. Da wurde mir klar, dass das Haus eingestürzt war und ich hatte mir die Füße verletzt. Ich habe immer wieder nach Filippo gerufen, aber er hat nicht geantwortet. Filippo liegt verschüttet unter den Trümmern. Nach 5 Stunden gelingt es den Rettungskräften zwar, ihn zu bergen, doch eine Woche später stirbt er an seinen inneren Verletzungen. 299 Menschen kommen in der Region ums Leben. Der historische Ortskern von Amatrice wird bei dem Beben innerhalb weniger Sekunden fast vollständig zerstört. Die Anteilnahme im Land damals ist groß und auch die Versprechen für Hilfe. Wir versprechen hier und heute, dass wir niemanden allein lassen. Keine Familie, keine Gemeinde, keine Ortsteile. Machen wir uns an die Arbeit. Nach kurzer Zeit haben wir, die Angehörigen der Opfer, festgestellt, dass vielleicht doch jemand zurückgelassen wurde. Nämlich wir, die Angehörigen. Heute, 10 Jahre später. Nach Schätzungen der Kommune sind erst etwa 40% der Häuser wieder aufgebaut. Gründe für die Verzögerungen gibt es viele. Bürokratie, die Corona-Pandemie und steigende Preise. Im Laufe der Jahre haben immer mehr Einwohner Amatrice dauerhaft verlassen. Auch Stefania und Mario Sanna sind nie zurückgekehrt. Sie kämpfen seit Jahren für einen Hilfsfonds für Katastrophenopfer und dafür, dass Filippo und die anderen Verstorbenen nicht vergessen werden. Mit einem Kulturverein für Jugendliche, Musik und Veranstaltungen wie dieser.
"90 Minuten Pokalfußball, kein Tor, keine Entscheidung. Dann aber 85 verletzte Fans und 35 verletzte Polizisten. Das ist das Ergebnis des DFB-Pokalspiels Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern gestern Abend. Dass die Lauterer in der Verlängerung gewonnen haben, ist da nur noch eine Fußnote. Fast das ganze Spiel über brannte Pyrotechnik auf den Tribünen. Menschen wurden gezielt beschossen. Gewaltbereite stürmten den Platz. Kersten Eichhorn.
Verstörende Bilder am Freitagabend in Mannheim. 1400 Polizeibeamte im Einsatz. Mehrere Hundertschaften in Kampfmontur auf dem Spielfeld. Mittendrin auch eine Reiterstaffel. Die Pokalpartie droht völlig zu eskalieren.
Nachdem die Polizei das Spielfeld betreten hat und versucht hat, einen Platzsturm zu verhindern, wurden die Einsatzkräfte massiv mit Pyrotechnik beschossen. Dabei wurden 35 Kolleginnen und Kollegen leicht verletzt.
Der Auslöser: in der 90. Minute beim Stande von 0:0 geraten beide Mannschaften aneinander. Von den Tribünen fliegen Gegenstände. Vor allem aus der FCK-Kurve Raketen. 85 Zuschauer werden durch Rauchgas und Pfefferspray verletzt.
Das sind doch keine normale Fans. Das sind Kriminelle. Und genau so werden wir diese Typen auch behandeln. Es geht nicht immer darum, wenn was ist, sofort Recht und Ordnung zu verschärfen, Gesetze zu verschärfen. Mir ist wichtig, dass wir diese Gesetze, die wir haben, jetzt konsequent anwenden.
Entsetzen in der Politik und bei den beteiligten Vereinen.
Das gehört absolut nicht ins Stadion und genauso wenig gehört es auch dazu, dass man dann hier den Platz stürmt.
Wir wollen Fans sehen, die emotional sind, die ihre Mannschaft nach vorne peitschen, aber wir wollen keine Gewalt in den Stadion.
Nach halbstündiger Unterbrechung wird das Spiel von Schiedsrichter Schröder doch noch zu Ende gebracht. Kaiserslautern gewinnt in der Verlängerung 1:0. Die Polizei verhindert Schlimmeres.
Die Fantrennung verlief erfolgreich. Die Fanlager sind keinesfalls aufeinander getroffen, sodass wir da von einer absolut positiven Bilanz sprechen können. Ausgenommen natürlich die unschönen Szenen aus dem Stadion.
Auch der Deutsche Fußballbund will die Vorfälle, Zitat, umfassend aufarbeiten. Dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern drohen harte Strafen.
Beim Wetter, Pila, hoffentlich keine bösen Überraschungen. Wie wird's morgen?
Nee, es wird eher so ein bisschen ruhiger, denn wir kommen jetzt langsam Hochdruckeinfluss zu spüren. Das Hochdruckgebiet kommt dann so von den britischen Inseln so langsam zu uns herein, beruhigt unser Wetter. Es fällt kaum noch Regen, es gibt mehr Sonnenschein, aber ein Tief über Spanien nähert sich so langsam uns an und verschärft sich dann vor allem so Mitte nächste Woche so ein bisschen und bringt dann aber mit einer starken Südwestströmung auch kurzzeitig die sommerlichen Temperaturen wieder bis zu uns. Heute Nacht ist es, wie gesagt, ruhig in der Mitte und im Süden, vielerorts auch sternenklar. Im Norden sind die Wolken auch mal so ein bisschen dichter und da kann es vor allem so in den Küstenregionen immer mal wieder auch mal kurze Schauer geben. Und auch morgen dominiert vor allem in der Südhälfte die Sonne bei meist nur lockeren Wolken. Im Norden sind die Wolken zwischenzeitlich auch mal dichter und es kann auch hier und da stärkere Schauer und auch einzelne Gewitter vor allem im Ostseeumfeld geben. Die Temperaturen sind dann heute Nacht recht frisch, zumindest mal in der Mitte. In den höheren Mittelgebirgstälern geht es auch runter bis auf einstellige Werte, teilweise bis auf 6 Grad. Ansonsten in den Küstengebieten bleibt es so ein bisschen milder, zwischen 15 und 12 Grad. Morgen tagsüber merken wir jetzt noch nichts von dem Sommer. Es ist meistens noch eher so frühherbstlich, 17 bis meist 22 Grad. Je weiter man in Richtung Südwesten kommt, desto sommerlicher wird es schon. Am Oberrhein gibt es bis zu 26 Grad. Und dieser Trend setzt sich dann auch fort. Am Montag bleibt es dann für alle trocken bei einer Mischung aus Sonne und Wolken bei bis zu 29 Grad am Oberrhein. Am Dienstag zwischenzeitlich wieder wechselhafter. Aber mit diesem Tiefausläufer kommt dann vor allem im Nachgang auch die warme Luft bei uns an, sodass es ab Mittwoch dann deutlich sommerlicher überall wird.
Gut, herzlichen Dank dafür. Das Team der Tagesthemen verabschiedet sich und wir empfehlen jetzt einen Barcelona-Krimi. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und lassen Sie sich's gut gehen.